Ihr hört Katz, den kritischen Filmpodcast, das letzte Mal aus Cannes mit Philippa Torell von Cinema Forever.
Schönen guten Abend.
Schön, genau, guten Abend ist noch ein Euphemismus eigentlich, muss man ja fast sagen. Denn es ist jetzt gerade 2:30 Uhr nachts und wir kommen gerade aus dem neuen Film von Gaspar Noé raus und in dem Kino, wo wir waren, also wir können jetzt sagen, wir haben einen Film zusammengeschaut mit Dario Argento und Gaspar Noé. Und du saßt sogar, glaube ich, knapp so vor ihnen oder sowas, ne? Also sie waren
ja,
sogar,
genau.
Tilda Swinton ist da auch noch rumgeschwirrt und so.
Ja. Genau, Tilda Swinton hat man auch gesehen, die ist ja dann auch direkt vormarschiert. Und ich habe dann kurz später erst gerafft, dass da tatsächlich Dario Argento und Gaspar Noé nebeneinander hinter mir stehen. Also das war ein ziemlicher Gänsehautmoment, gerade als Verehrer von der Horrorlegende, Dario Argento. Und ja, der Film obendrein, macht mich sprachlos, muss ich jetzt sagen.
Ja, man muss tatsächlich sagen, also gegen das, was wir jetzt gesehen haben, hat eigentlich Apichapong Verasethakul einen flippigen Unterhaltungsfilm gemacht, muss man fast sagen. Weil das war jetzt wirklich ein richtiger Slowburn. Und das kann ich schon mal sagen, es war für mich auf jeden Fall der falscheste Film für letzter Film des Festivals, nachts um eins.
Mit einer Stunde Verspätung.
Los. Genau, eigentlich war es um 11 losgegangen, der hatte eine Stunde Verspätung. Hatte übrigens eine Stunde Verspätung, weil dieses Bill Murray-Konzert, also Bill Murray hat ja diesen Konzertfilm da gemacht und dann haben sie tatsächlich auch noch gespielt und ich hatte dafür auch ein Ticket und das war jetzt aber tatsächlich, ich dachte schon, kein Film verpennt, alles geschafft, aber ich bin vom Mamoru Hosoda, da vom Cineum hergefahren mit dem Bus und nicht mehr in diese Bill Murray Nummer reingekommen. Aber wir haben dann noch Patrick von Movie Break war da drin, hat gesehen, meinte, aber das war wohl ganz ganz niedlich da mit Bill Murray, aber wir haben die Ausläufer dann draußen zu spüren bekommen. Es war so ein bisschen Gefühl des alten Cannes, weißt du, so eine
das
Stunde
Gefühl,
anstehen,
Cannes, Stunde weil, anstehen
aber nicht wegen der Hierarchisierung unserer Presseakkreditierung, sondern einfach, weil drinnen noch Bill Murray irgendwie am Start war und deswegen ging dieser Film jetzt noch später los und geht ja so 2,5 Stunden fast.
2,5 Stunden tatsächlich, ja.
Ja, Vortex heißt der Film und es geht um Dario Argento spielt den Mann und es ist ein altes Ehepaar, es wird vorher so gemunkelt, okay, macht Gaspar Noé jetzt nochmal Liebe von Haneke nochmal neu und ein bisschen ist es so, es ist sie ist an Demenz erkrankt, er hat Herzprobleme und die beiden leben in so einer kleinen Wohnung, die sehr verschachtelt ist, sehr eng ist. Er schreibt noch irgendwie an so einem Buch eigentlich die ganze Zeit und wir begleiten die eigentlich bei ihrem Alltag und der Film hat halt ein großes Gimmick und zwar ist es ein Splitscreen-Film. Also wir sehen sie ziemlich am Anfang des Films beide im Bett liegen und dann sehen wir so ganz langsam, fast im Horrorfilm, man denkt am Anfang, was kommt da irgendwie Schleim von der Decke oder sowas, aber nein, es kommt die Trennlinie zwischen die beiden, die quasi außerhalb, also bildlich für uns dann zeigt, ab jetzt wird dieser Film auf zwei Ebenen stattfinden. Und so sehen wir meistens, wie die beiden ihren Alltag beschreiten und ja, haben lange Zeit auch so ein bisschen Interpretationsraum. Was passiert da eigentlich gerade? Was sehen wir eigentlich gerade? Wer arbeitet eigentlich gerade an was? Und wo befindet sie sich? Dann irgendwann merken wir, am Anfang denken wir, sie geht einkaufen oder so. Und dann merken wir aber irgendwie,
dass sich verliert.
Die verliert sich total und er muss dann rausgehen und sie zu suchen. Und deswegen ist es genau dann auch das große Thema, wie geht man halt mit dieser Demenzerkrankung um? Soll man in ein Heim gehen? Der Sohn taucht dann noch auf von den beiden und auch mit seinem Sohn noch. Und dann wird das eigentlich immer tragischer. Was wird er so erleben?
Ja, tragischer trifft's gut. Also ich muss ja jetzt auch sagen, hast du jetzt gut schon mal zusammengefasst, um was es geht. Nämlich um sehr, sehr ernsthaftes Thema, das Thema Demenz, welches ja tatsächlich hat mich am Anfang auch sehr an Michael Haneke erinnert und seinen Film Amour. Argento geht dann doch nochmal einen ganz, ganz anderen Weg. Und
Noé meinst du wahrscheinlich?
Gaspar Noé meine ich, genau, natürlich.
Läuft auch rum im Film,
ja. Läuft auch rum im Film. Geht dann einen ganz anderen Weg. Vielleicht auch Argento, weil tatsächlich da auch viele so alte Momente auch aus Argento-Horrorfilmen drin sind. Das ist tatsächlich auch so. Zum Beispiel diese, wie du schon gesagt hast, diese Verschachtelung der Wohnung, dieses Labyrinthartige, das ist ja auch so ein typisches Horrorelement aus Dario Argentos Filmen.
Françoise Lebrun ist übrigens die Schauspielerin, die die Frau spielt.
Okay, ja. Ja, und letzten Endes muss ich aber sagen, an was mich der Film so regietechnisch am meisten erinnert. Natürlich ist es wieder ein typischer Gaspar Noé auch in vielerlei Hinsicht, aber die ganze Zeit ist mir vor allem auch Andrei Tarkowski in den Sinn gekommen, wie die Kamera da tatsächlich dann ganz nah an den beiden, an dem älteren Ehepaar dran ist. Das ist durch diese Nähe an die Kameranähe an die Figuren so dermaßen bewegend. Die ganze, man fühlt sich so mittendrin, auch dann durch diesen Splitscreen, in dem man wirklich parallel mitbekommt, was mit beiden passiert, wie sich beide entwickeln. Das fand ich schon wirklich beeindruckend.
Ja, und man sieht da einerseits natürlich durch diese Trennung des Bildes, die Getrenntheit der beiden. Beide haben ihre unterschiedlichen Probleme. Beides wäre vielleicht sogar ein einzelner Film eigentlich. Wir sehen es dann aber parallelisiert und gleichzeitig hängen die, und das kennt ja jeder vielleicht oder viele von ihren eigenen Großeltern irgendwie so sehr zusammen, und man hat das Gefühl, so die können eigentlich fast nur noch als so ein Organismus zusammen existieren. Wenn einer wegbricht, was soll denn dann der andere eigentlich machen?
Genau.
Und hier ist es halt interessant, weil sie beide ihre unterschiedlichen Gebrechen natürlich haben, und dann die Frage ist, was passiert denn, wenn er auf einmal eine Herzattacke bekommt und sie vielleicht nicht weiß, was los ist oder was man machen soll. Und da waren ein paar sehr tragische und auf eine Art sogar ein bisschen auch humoristische Elemente drin, fand ich. Ich war an Der siebente Kontinent von Haneke ein bisschen erinnert.
Den habe ich nicht gesehen.
Also in dem siebten Kontinent geht es ja darum, wie so eine Familie ihr ganzes Haus irgendwann, also den kollektiven Selbstmord plant, und ihr vorher aber ihr ganzes Haus und alles, was sie haben, zerstören. Also das erst siehst du so eine bürgerliche Familie und denkst, okay, was ist da los, worum geht's jetzt hier? Und dann merkst du irgendwann, okay, die spülen das Geld, das Klo runter und das Aquarium wird zertrümmert und so. Und sie, die ja eben an Demenz erkrankt ist, versteht natürlich nicht, dass er, also sie nervt irgendwie, dass er so unordentlich ist und dass überall dieses Papier rumliegt, aber sie versteht nicht mehr, dass er gerade an was schreibt, und dann zerreißt sie halt seine ganzen Texte und spült die im Klo runter und denkt eigentlich, sie tut was Gutes, indem sie aufräumt, aber eigentlich gräbt sie so diese Existenz von ihm oder das auch Individuelle von ihm ab, und das ist fast ihre, also das Kino hat gelacht, als sie da saß und die und diese Texte und die zerreißt, aber es ist natürlich total tragisch, ne? Und wie er dann immer auch versucht, so damit zu ringen. Der Film ist wohl sehr stark improvisiert, habe ich gerade noch gelesen irgendwie. Also es gab wohl 10 Seiten Skript oder sowas und ganz viel davon
ist irgendwie... Okay, so viel hatte ich jetzt noch nicht mich da informiert.
Nee, ich auch gerade eine Kritik noch gelesen, ja. Also, aber ich kann den persönlich noch nicht ganz abschließend bewerten, weil es jetzt in eine schwierige Stimmung reingekommen ist. Aber ich fand es sehr interessant, wie er das macht. Ich weiß nicht, ob diese Splitscreen-Idee immer funktioniert, aber ich fand das...
Ich finde also einfach tatsächlich, ich finde es meisterlich, wie er das umgesetzt hat. Weil... Wie du jetzt auch gerade sagst, ich kann mir das jetzt eher weniger so allgemein vorstellen, dass man das regelmäßig auch benutzt, diese Art des Filmemachens. Der letzte, der das ja dann mit 3D irgendwie gemacht hat, an den ich mich erinnern kann, war tatsächlich Godard, der dann so eben das in 3D auch noch gemacht hat und da ja auch noch verschiedene Objekte dann parallel abgefilmt hat und damit das Auge dann auch da einfach eine komplett unterschiedliche Wahrnehmung auch bekommt. Ja. Also abschließend bewerten ist tatsächlich ein schwieriges Thema, finde ich auch. Aber ja, also mich hat er zutiefst bewegt, der Film. Also es ist trotzdem ein Film, den ich irgendwie jetzt in nächster Zeit zumindest kein zweites Mal ansehen muss, weil es ist ein tief trauriger Film. Es ist in gewisser Art und Weise auch ein größtenteils sehr pessimistischer Film.
Ja.
Und ja, es ist ein trotzdem meiner Meinung nach der Film so über das Sterben irgendwie auch, über das Thema Demenz. Man hätte es meiner Meinung nach nicht besser umsetzen können.
Ja, vor allem kommt am Anfang, also der Film beginnt ja mit den Credits und wir sehen die schon mal ganz runterlaufen und dann sehen wir sowohl von den beiden Hauptdarstellenden und dann von Gaspar Noé so die Geburtsjahre noch so unter den Namen gezeigt.
Ja, stimmt, ja,
also da ist schon diese Vergänglichkeit schon drin angelegt und natürlich so ein paar Sachen, also er strapaziert natürlich auch die Geduld auf jeden Fall in einigen Szenen, als ein sehr langes Gespräch ist, ob sie dann ins Heim wollen oder nicht, aber er schafft es, glaube ich, nochmal diesem Thema, weil wir haben ja auch jetzt schon mehrere Demenzfilme und sowas gesehen, nochmal eben so eine andere Facette zu geben durch diesen Splitscreen. Wo siehst du denn, weil du gesagt hast, es ist schon auch ein typischer Noé, weil eigentlich ist es ein Regisseur, mit dem ich mich leider noch nicht so viel auseinandergesetzt habe tatsächlich, steht Gaspar Noé ja auch so ein bisschen für die Transgression, für das, die Brutalität, für so Neon, Strobo und sowas, und das ist ja hier eigentlich fast gar nicht zu finden.
Das ist tatsächlich fast gar nicht zu finden. Wo ich da halt Noé wiederum sehe, dass er typisch ist, ist zum Beispiel, wie er halt das Thema die Vergänglichkeit der Zeit zum Beispiel aufgreift. Das war ja damals ganz besonders stark, wie er das in Irreversibel dargestellt hat, dass die Zeit letztendlich alles nimmt. Und auch hier ist das Thema Zeit so ein Thema, das wird ja auch dann tatsächlich auch ein bisschen so humoristisch zwischendrin aufgegeben, gleichzeitig so dass man da wirklich schon fast so am Weinen ist, wenn dir da, also allein dieses Gespräch halt da, wo der Sohn dann auch dabei ist, wo dann die Mutter sagt, ja, was soll ich denn noch hier, ich störe euch eh nur noch, und dann versuchen sie wieder aufzumuntern, obwohl sie eh nichts versteht und das gar nicht mitbekommt, was eigentlich noch so wirklich passiert. Das ist irgendwie so ein total ambivalentes Kino und halt dieses Thema Zeit, wie das da reinspielt. Ist man wirklich noch am Leben und was kann man noch machen aus dem, was man jetzt hat aktuell?
Ja, und wie schnell kann so ein bürgerliches, eingerichtetes Leben auf einmal so ins Nichts kippen, ne? Das merkt man dann auch schon, ne? Sie wollen dann natürlich nicht ins Heim, weil sie da in ihrer Wohnung recht glücklich sind und so weiter. Das ist vielleicht auch so ein bisschen die eigene Hybris des Mannes, was er sich aufgebaut hat und sowas, anstatt zu sagen, jetzt klar, für meine Frau gehen wir jetzt zum betreuten Wohnen oder sowas. Die Entscheidung könnte man ja auch treffen. Mhm. Also
ich finde es auf jeden Fall, ist ein Film jetzt, wenn wir auch gerade so drüber sprechen, dass der ist wirklich sehr schwer, jetzt in Worte zu fassen.
Ja,
ich frage mich halt, also so er ist eigentlich tatsächlich, wenn man am Anfang wirkt er so ganz, ganz simpel inszeniert. Mhm. Also wirklich so alltäglich, wie als ob wir jetzt irgendwie einen Film drehen würden, kurz eine Kamera draufhalten auf dem Balkon und dann ist da Dario Argento und seine Frau. Und das bekommt aber dann durch trotzdem irgendwann so eine Tiefe, finde ich, und eine Komplexität, das ist wirklich meisterlich. Und das erinnert mich halt dann eben auch von dieser braunen Farbgebung, dieser grünlichen Farbgebung zwischendrin. Klar sind auch ein bisschen so Neontöne manchmal zwischendrin, Rottöne, aber hauptsächlich also in diesen braunen, grünen Tönen gedreht in dieser Wohnung. Und das ist halt auch was mich da zum Beispiel in dieser Art dann sehr an diesen Inszenierungsstil von Tarkovsky zum Beispiel auch erinnert hat.
Ja. Wahrscheinlich wird zu diskutieren sein, wie neu ist das Thema. Das Thema, wie anders macht es Noé, macht es sich vielleicht zu einfach oder so. Ich bin mal gespannt. Also ich glaube nicht, dass alle sagen werden, es ist ein Meisterwerk, sondern das wird, glaube ich, ein bisschen, werden wir noch so ein bisschen
mitbekommen. Der wird auf jeden Fall für Diskussionen.
Aber ich finde ihn auf jeden Fall
sind ja auch
ganz gut und sehr eindrücklich auf jeden Fall. Und ich finde, gerade durch diesen neuen Trick, schafft er da ein paar neue Bedeutungsebenen, die ich aber jetzt nachts um 3 nicht auseinandergedröselt bekomme. Aber das ist unser Eindruck.
Das wird auch zu ausführlich.
Gewesen auf jeden Fall.
Auf jeden Fall, was ich noch kurz sagen wollte, dass tatsächlich am Anfang sind ja auch so in der ersten Stunde oder was das war, sind ja doch einige Leute auch aus dem Kino gegangen. Ich weiß nicht, wie das, du saßt ja oben, wie das da war. Bei mir unten, das sind, sag ich mal, in der ersten Stunde tatsächlich schon so, waren jetzt nicht die Masse, aber so 20 Leute werden es schon gewesen sein, die aus dem Kino raus sind. Deswegen, klar, man muss wirklich da in den Film reinfinden, aber dann glaube ich, dass der wie halt mich jetzt auch schon zutiefst bewegen wird.
Werden wir bestimmt nicht das letzte Mal drüber gesprochen haben. Ich habe heute noch, Bill Murray habe ich verpasst, ich habe den Mamoru Hosoda gesehen, Bell, Anime, sehr berühmter Anime-Regisseur, und ich fand diesen Film ganz schlimm, also es geht um so eine Schülerin, die es gibt so einen Cyberspace da, also der Trailer sah irgendwie spannend aus, sah so ein bisschen aus nach Ghost in the Shell oder Paprika vielleicht, und dann ist mir aber wirklich spät erst im Film aufgefallen, ach Bell, das soll jetzt das Schöne und das Biest nochmal sein für eine neue Interpretation. Und zwar ist es so eine Schülerin, die auch so ein bisschen ihr eigenes Päckchen zu tragen hat, so ein bisschen unsicher ist, eigentlich singen möchte, aber sich nicht so richtig traut. Ich weiß nicht hundertprozentig, was der Grund dazu ist, weil ich so 10 Minuten zu spät war oder sowas in dem Film. Aber dann gibt es so eine Cyberspace-Welt, vielleicht auch wie bei diesem Anime Sword Art Online oder sowas, also in der alle sind in so einer Art Second Life eingeloggt, da kannst du dir einen eigenen Avatar machen und da kannst du so ein bisschen deine Gelüste ausleben, und sie fängt dann da an zu singen. Sie verwandelt sich dann so in eine rosahaarige Schönheit, die Belle dann halt heißt, und dann da so ein Star wird irgendwie, und aber im echten Leben darf jetzt niemand wissen, dass sie das ist, was ich auch schon ein bisschen eigentlich unlogisch fand, warum eigentlich.
Also ein bisschen Anime-Kitsch und Klischees, oder?
Ja, leider schon. Also eigentlich würde man ja denken, so eigentlich ist es doch gut, wenn sie dann in diesem Cyberspace berühmt ist, dann kann sie das doch eigentlich im echten Leben irgendwie nutzen. Aber so sieht das der Film nicht. Und dann gibt es in dieser Welt auch auf einmal eine Person, die so ganz gebeutelt ist, die da ganz viel Kämpfe macht. Und das ist so ein großes Biest, so ein Monstrum. Und die beiden nähern sich dann halt irgendwie so an, auch in seinem Schloss. Und dann ist das so ein bisschen die Schöne und das Biest, aber mit so noch so einem Musical- und Cyberspace-Anime-Twist, würde ich sagen. Und das hat für mich alles eigentlich überhaupt nicht funktioniert, weil ich auch, also es gibt so Animes wie zum Beispiel Vampire Hunter D, der 2000 rausgekommen ist und der spielt auch zu großen Teilen in so einem verwunschenen Märchenschloss und das fand ich schon vor 20 Jahren, also da viel, viel besser gemacht. Das ist ja sowieso so eine Entwicklung beim Anime, die wir haben, dass es halt sehr viel digital gelöst wird. Der Film spielt auch damit, dass quasi die Außenwelt, also die Realität, die wir sehen, ist tatsächlich gezeichnet und diese Welt in dieser Virtual Reality, die ist dann so, was ja auch so ein
digital dann
ja, auch animiert, also auch soll wie gezeichnet aussehen, aber ist offensichtlich halt animiert und dadurch hast du ja diesen leichten Ruckeleffekt, den ich bei Animes immer ein bisschen störend finde bei aktuellen, aber hier hat es ja immer noch einen Zweck, aber es ist sehr, sie hat dann noch so ein Love Interest in der Schule und dann fragt man sich, ist er das, und dann ist es aber so ein anderer Typ dann eigentlich, dieses Biest in echt, und dann gibt es noch so einen leichten Turn zu häuslicher Gewalt, aber es ist alles sehr flach, sehr kitschig. Ich muss sagen, langweilig einfach inszeniert. Also dafür, dass man sagt, wir gehen jetzt in den Cyberspace und wir haben, klar, es kann jetzt nicht jeder Satoshi Kon werden aus dem Stegreif, aber Mamoru Hosoda ist eben einer der größten Anime-Regisseure, die es so aktuell gibt. Und das fand ich dafür einfach sehr fast lieblos eigentlich so runtergerockt. Also den Film kann ich auf jeden Fall nicht so empfehlen.
Ja. Ja, ich habe heute noch den hast du glaube ich nicht gesehen, den Wettbewerbsbeitrag Nitram von Justin Kersel.
Haben wir kurz angesprochen, wie fandst du den?
Fand ich okay. Es geht halt wieder um, ja, sag ich mal, einen Attentäter, der in Tasmanien, jetzt weiß ich nicht mehr das genaue Jahr, 1986 glaube ich, der dort dann ja an so einem öffentlichen Badeplatz am Strand, 25 Menschen oder so erschossen hat, und der Film erzählt halt im Prinzip von diesem jungen Mann, von seinen Beziehungen zu seinen Eltern und wie es halt dann dazu gekommen ist und so, und kann da, Justin Kersel kann da auf jeden Fall so, sag ich mal, inszenatorisch dem Thema ein bisschen was Neues abgewinnen. Auch indem er dann am Ende, sag ich mal, ist jetzt ein Spoiler, aber nicht so schlimm, oder? Weiß ich nicht.
Versuch drum rumzukommen.
Ja, okay, dann sagen wir es mal so, dass er, wie es halt sonst dann oft gemacht wird, dass man dann, schwer zu sagen. Nee, dann lassen wir das Ende einfach weg. Okay. Am besten, ja, ist es einfach interessant, wie er bis zum Ende das erzählt und dann halt nicht das typische Ende dann liefert, was man so in so einem Film erwarten würde unbedingt. Ja. Aber am Ende ist halt trotzdem so, dass der Film dem Thema nicht viel Neues abgewinnen kann, und ja, ist ein durchschnittlicher Film, und ja, er hat vorher, sag ich mal, stärkere Filme gemacht, wie zuletzt Macbeth war ja, glaube ich, sein letzter Film von Justin Kersel.
Danach gab es noch diesen Assassin's Creed Film tatsächlich.
Ach stimmt, der war ja auch nicht gut.
Gaming-Film, genau, und dann kann sogar sein, dass er noch was irgendwie dazwischen gemacht hat. Ich muss noch so ein bisschen chronistenpflichtmäßig einfach ganz kurz über einen Film reden, den ich so vor 4-5 Tagen oder so gesehen habe, aber der irgendwie hier nie zur Sprache gekommen ist, weil es irgendwie nie gepasst hat. Morina von Antonetta Alamat Kusijanovic, der so ein bisschen, genau, ich kann gerade auch gar nicht mehr sagen, in welcher, in der Kaserne ist der, glaube ich, gelaufen. Es geht, ich fand, es ist so ein bisschen eine Mischung vielleicht von Das Messer im Wasser und Mustang. Und zwar geht es um eine junge Frau, also die Regisseurin ist auch
Das ist der türkische Film, muss
ich sagen. Genau, ja, also so ein bisschen, es geht um toxische Machtstrukturen in der Familie, um einen sehr besitzergreifenden Vater, der seiner Tochter eigentlich nicht wirklich die Freiräume lässt. Und dann ist die Frage, kommt sie und ihre Mutter da eigentlich irgendwie raus? Der Film, und das hat sie in ihrem vorigen Kurzfilm, soweit ich das weiß, auch schon, Into the Blues, der ist auf der Berlinale gelaufen, auch schon so mit Unterwasseraufnahmen gearbeitet, und der Film fängt auch an mit so einem Unterwassershot aus dem Meer, aus der Adria quasi nach oben, und wir sehen die Tochter und den Vater beide mit so Harpunen sich in die Tiefe begeben und danach Moränen jagen. Morina heißt Moräne auf Kroatisch dann wahrscheinlich. Und Die Frage ist so ein bisschen, wer ist eigentlich die Moräne hier in diesem Film? Also wer ist so, verbirgt sich im Dunkeln und schnappt dann am Ende zu? Ist es vielleicht eher so der Vater, der die Hand auf dieser Familie hat, oder ist es die Tochter, die sich wehrt? Die sind eine Fischerfamilie und eines Tages kommt so ein alter Freund des Vaters. Der Vater war früher mal Captain von einem Boot und hat den so rumgefahren. Dann haben sie sich irgendwie überworfen und so ein alter Freund kommt zurück, auch mit so einer ganzen Bagage an noch so anderer Partygesellschaft und bleibt da so ein paar Tage. Und der will eigentlich diese Insel, auf der die wohnen oder die daneben kaufen, für um so ein Ressort dahin zu bauen. Und das ist so quasi das Ticket dieser Familie irgendwie in den Reichtum. Aber dieser alte Freund hatte auch mal so ein leichtes Techtelmechtel mit der Mutter und die Tochter verliebt sich auch so ein bisschen in den. Aber wenn wir den sehen, merken wir, das ist eigentlich so ein Aufschneider- und Gigolo-Typ. Und jetzt merken wir quasi, wie zwei Frauen, die so ein bisschen unter diesem Joch des Mannes leben, durch einen anderen Mann eventuell in die Freiheit kommen können. Aber auch dem ist eigentlich nicht so richtig zu trauen. Und eigentlich, was ich ganz schön finde, halt durch diese Harpunen-Thematik, also ich hatte wirklich vorher nur das Poster gesehen, sie hat eine Harpune, gesehen, es geht um Feminismus und mich dann gefragt, okay, schießt sie am Ende ihren Vater mit der Harpune ab? Und das ist tatsächlich auch die Frage, die ich jetzt nicht beantworten kann,
natürlich.
Aber um die es in dem Film geht. Und es ist so ein bisschen Fernsehfilm mäßig gemacht und jetzt nicht der große Hit, aber ich fand das eigentlich nicht schlecht, wie das gespielt war und wie diese Figurendynamik aufgebaut ist.
Ja, und warum jetzt das Messer im Wasser von Polanski?
Weil da ja auch immer dieses Messer da ist und man nicht so richtig weiß, okay, kommt jetzt nochmal zum Stich am Ende. Ja?
Ah, okay.
So wie Chekhovs Gun vielleicht so ein bisschen. Ja? Aber also sonst ist der Film, also ist der Polanski-Film auf jeden Fall besser gewesen, aber ich finde, ja, so kann man es schon machen. So kann man es schon machen, um nochmal so ein bisschen Machtstrukturen aufzuzeigen. Aber eigentlich wollte ich das nur einmal abgehakt haben. Fand ich nicht so ganz schlecht. Jetzt, sind wir
fertig,
also in den letzten, genau, Minuten eigentlich dieses Festivals. In 4 Stunden muss ich zum Bahnhof. Was waren deine Highlights? Wem würdest du den Preis geben?
Wem würde ich welchen Preis geben? Boah, das ist eine...
Nicht welchen Preis, aber... ja.
Die Goldene Palme. Puh, das ist ein ganz, ganz schwieriges Thema. Also, ich glaube, es wird keinen Film, dem ich es jetzt persönlich geben würde, weil Benedetta zum Beispiel, der ist einfach zu umstritten, der Film, gewesen. Das gleiche... Ja, wobei, ich meine, Titan traut sich schon einiges. Mhm. Der kam auch allgemein sehr, sehr gut an, der Film.
Ja, ich glaube, irgendwas kriegt er auf jeden Fall. Ja.
Also ich denke, der bekommt auf jeden Fall irgendwas. Also da würde ich vielleicht tippen auf beste Schauspielerin vielleicht für die. Mhm. Ist halt eine Erstrolle. Deswegen, andererseits beste Schauspielerin, ich fand ja auch Virginie Efira in Benedetta großartig.
Ja.
Ja, also das sind eigentlich so meine beiden Lieblingsschauspielerinnen-Rollen. Ich denke mal, Ashgar Farhadi wird für besten Schauspieler eine Rolle bekommen, weil der war auch Amir Yadidi, hieß der, glaube ich. Mhm. War für mich so die beste männliche Schauspielleistung. Und ansonsten finde ich es tatsächlich, ich würde halt sagen, Regie, also ich fand wirklich spektakulär, sehen glaube ich nicht alle so, aber was Jacques Audiard in Les Olympiades gemacht hat, Regie in komplett schwarz-weiß gedreht, die ganzen inszenatorischen Raffinessen und Ideen, die der da mit reinbringt, also das fand ich wirklich spektakulär.
Mhm, fand ich auch spektakulär.
Von der Eröffnungsszene, die meiner Meinung nach wirklich was so zwischen Blade Runner und Woody Allen's Manhattan hatte, von den Luftaufnahmen der Städte oder der Vorstädte von Paris, des 13. Arrondissements, fand ich wirklich ganz stark. Aber allgemein Goldene Palme, puh.
Du würdest es,
weiß genau,
ich was
nicht.
Würdest du, was ist der beste Film, den du hier gesehen hast?
Der beste Film, glaube ich, ist jetzt tatsächlich der Gaspar Noé. Weil das ist der, wo ich am Überlegen bin. Klar, den muss man erst zacken lassen, den Film. Aber es ist der einzige Film hier auf dem Feste, wo ich so gedacht habe, ja, Meisterwerk irgendwie.
Ja.
Ja. Und der kam auch, also die Resonanz jetzt am Ende des Films, die war auch super. Ich glaube, über 5 Minuten Standing Ovations war jetzt auch mit das Längste, was ich auf dem Festival erlebt habe.
Ja.
Und Gaspar Noé, ja, das ist einfach, der spricht ein interessantes Thema an. Also dem würde ich es auf jeden Fall gönnen und wieso nicht?
Genau, aber der ist ja in der Premiere gelaufen oder wie diese Sektion
heißt. Der ist in der Cannes-Premiere, der ist ja gar nicht im Wettbewerb.
Ja, stimmt.
Ja, Goldene Palme, weiß ich nicht.
Wissen wir nicht, aber ich werde es dann...
Was ist denn dein Tipp?
Tipp ist... Ich habe den Farhadi nicht gesehen, aber ich tippe mal, dass der irgendwas kriegt. Ich glaube, Titan kriegt irgendwas. Und dann hoffe ich ein bisschen, dass Spike Lee was für Red Rocket übrig hat und dem irgendwas gibt, aber wahrscheinlich nicht den Hauptpreis.
Das glaube ich auch nicht.
Ja. Ja.
Also den Film fand ich ja auch gut, aber also nicht großartig genug. Also,
ja.
Also er hebt sich auch, sag ich mal, von der Qualität nicht von seinen beiden Vorgängerfilmern nochmal irgendwie ab, um zu sagen, hier, der hat jetzt nochmal was ganz Spektakuläres gemacht.
Gut, dann sage ich Fahadi entweder oder Memoria.
Memoria ist natürlich auch interessant.
Also könnten die vielleicht auswählen oder sowas, aber wissen wir nicht so genau. Ich werde an diese Folge jetzt noch, also wir nehmen das jetzt Freitagabend auf, aber sie kommt erst Sonntag raus, weil heute haben wir mehrere Folgen aufgenommen, davon kommt dann noch eine morgen. Und dann werde ich Sonntag noch einen kleinen Einsprecher hier ans Ende ranschneiden,
machen,
weil dann,
tatsächlich
dann weiß ich ja schon,
hat.
Wer gewonnen hat. Und dann erzähle ich nochmal ganz kurz, wie das jetzt hier so für mich war in Cannes und genau, und dann machen wir wirklich den Sack zu, also das hört ihr dann jetzt gleich im Anschluss. Philipp, vielen Dank.
Ja, sehr gerne. Hat mich auch gefreut. Danke für die Einladung und komm gut nach Hause.
Ja, du auch. Ne? Du musst auch morgen dann mit dem Auto.
Ich fahre dann auch morgen, genau.
Ja.
Geht's los. Aber bisschen auspennen. Du musst jetzt in 5 Stunden, hast du gesagt, schon los.
Irgendwie so, ja.
Okay.
Lieber nicht
ich
penne
bis um 10 noch jetzt bisschen aus und dann geht's erst los.
Noch sauber machen und so weiter und so fort. Taxi organisieren. Aber das kriege ich alles hin. Genau.
Super. Alles
gut. Gute Reise.
Ciao, ciao.
Und ihr bis gleich.
Can you tell me which price is the first price?
Yes, I can.
Nee, oui. A big night and a big moment that came just a bit earlier than intended.
The film that won the Palme d'Or to Tang.
Wait,
le film qui a reçu la Palme d'Or. No.
Spike Lee, chairman of this year's jury, announcing the winner of the Palme d'Or a little ahead of schedule.
Okay, so
cue a fair dose of confusion and a few red faces. Fast forward a couple of hours, throw in a Hollywood sex symbol, and try again.
Yes. You're ready?
I'm ready.
It's now?
Yes.
Okay. The Palme d'Or, Titan.
Director Julia Ducournau still looked a little overwhelmed, even if she knew she was going to win ahead of time. And why not? She is only the second woman to ever be awarded the Palme d'Or.
So, das war ein kleiner Ausschnitt von der BBC, den habe ich hier gerade mal von YouTube gerippt, denn gestern wurden die Preise verliehen und Spike Lee hat einen eigenen Moonlight-Moment kreiert, indem er einfach viel zu früh verkündet hat, dass Titan die Goldene Palme in Cannes gewonnen hat. Ich habe das nur so ein bisschen bei uns im Discord mitgelesen. Ich war da gerade im Zug, ich bin ja dann gestern zurückgefahren. So, ich spreche jetzt hier zu euch aus Leipzig. 16 Stunden saß ich im Zug und habe echt auch wirklich nur 2 Stunden dann gepennt, also nachdem wir letzte Folge aufgenommen haben, dann noch dann nach Hause des Airbnb aufgeräumt, noch die letzten Sachen gepackt, 2 Stunden gepennt, dann an den Bahnhof mit dem Uber und dann die ganze Zeit wieder zurückgefahren und jetzt bin ich auch ganz froh, dass das erstmal alles so vorbei ist und ich jetzt hier diesen Cannes-Marathon mit euch beenden kann. Ich wollte noch mal kurz sprechen über die Filme, die gewonnen haben. Also die Goldene Palme ist an Titan gegangen. Eigentlich wirklich der perfekte Gewinnerfilm dafür. Erstmal Julia Ducournau haben wir gerade gehört. Erst die zweite Frau, die diesen Preis gewonnen hat. Jane Campion war die erste. Und da war das aber ein geteilter Preis. Die Preise sind ja manchmal so aufgeteilt. Das war auch diesmal wieder so. Finde ich eigentlich ein bisschen seltsam, so die Regelung. Aber auf jeden Fall ist das super, weil ich dadurch das Gefühl habe, es hat nicht so der gesellschaftliche Konsensfilm vielleicht gewonnen. Dafür ist Titan dann doch so ein bisschen zu radikal und zu uneindeutig zu lesen. Klar geht's hier um Gender-Identitäten, aber was genau das Thema eigentlich ist, lässt sich gar nicht so einfach dechiffrieren. Das finde ich ganz gut. Trotzdem ist es gleichzeitig der brachialste Film sicherlich, der im Wettbewerb gelaufen ist. Es startet so ein bisschen, die Kinowelt nochmal neu mit einem Film, den man wirklich gesehen haben sollte, auch weil das Kinoerlebnis so spannend ist und so interessant ist und nicht nur, weil das Thema sonderlich wichtig ist oder so. Deswegen finde ich, ist das eine sehr gute Wahl hier der Jury, auch weil dann so Leute wie ich sagen können, aber eigentlich hätte natürlich Vera Settacool mit Memoria hier den Preis gewinnen müssen. Das wissen wir natürlich alle, aber dafür ist die Jury dann natürlich nicht feinfühlig genug oder so. Also eigentlich genau richtig. Der große Preis der Jury, also das sind ja so 3 Preise, ne? Die Goldene Palme, der große Preis und der Jurypreis. Das ist quasi Platz 1, Platz 2 und Platz 3, also auf Platz 1 Titan. Super. Auf Platz 2 A Hero und Compartment Number 6. 2 Filme, die ich nicht gesehen habe, zu denen ich nicht so viel sagen kann, die aber ja wirklich ganz gut angekommen sind. Auf dem 3. Platz Ahed's Knee von Nadav Lapid, da habe ich gerade schon gelesen, das Grand Film.
die Rechte dazu hatten, den er erst nächstes Jahr dann bei uns ins Kino bringen wird. Das ist natürlich ein bisschen schade. Zu vielen anderen Cannes-Sachen wie Memoria hat sich ja Mubi die Rechte gesichert. Und auf dem dritten Platz ist eben neben Ahetsni auch Memoria von Apichatpong. Verasetta cool, für mich mein Favorite aus dem Programm. Freue mich sehr, den nochmal zuschauen und zu besprechen. Beste Schauspielerin Renate Reinzwe für The Worst Person in the World, ein Film, über den wir sehr oft hier gesprochen haben in diesem Podcast, weil jeder den irgendwie noch so im Hinterkopf hatte. Und ich könnte mir vorstellen, dass das so ein kleiner Kinohit vielleicht wird noch in diesem Jahr. Also, dass der sich so ein bisschen rumspricht. Ich finde es sehr verdient, weil sie gar nicht so große Sprechparts eigentlich in diesem Film hat, aber das wirklich sehr, sehr souverän trägt. Also, war eine kleine Überraschung, aber sehr verdiente Preisvergabe an sie, finde ich. Best Actor Caleb Landry-Jones für Nitram. Ich mag den total gerne eigentlich. Also ich mochte ihn sehr gerne in Three Billboards, ich mochte ihn sehr gerne in Get Out. Ich denke immer, ich würde ihn eigentlich öfter in Rollen sehen, deswegen freut es mich, dass er einen Preis bekommen hat. Aber das hatte niemand irgendwie auf dem Zettel. Also ich hatte auch vorher nicht gehört, dass dieser Film sonderlich gute Schauspielleistung hat. Das ist natürlich hier der große Snap, weil eigentlich hätte das Simon Rex gewinnen müssen für Red Rocket von Sean Baker, der komplett leer ausgegangen ist bei diesen Preisen. Das finde ich schon sehr schade, weil es für mich eigentlich mit so der besonderste Film oder einer der ganz großen, der ganz besonderen in diesem Wettbewerb war. Best Director hat Leos Carax gewonnen für Annette. Das hatte ich auch predicted. Ich habe nämlich kurz vorher meine Predictions auf Instagram gemacht und da übrigens auch Titan erwartet. Also wir können jetzt quasi sagen, dass 100% der Zeit, wo ich in Cannes war, in den Jahrgängen die Goldene Palme mit 100%iger Sicherheit vorhergesagt habe, was sich dann vielleicht schon nächstes Jahr ändern wird, falls ich nochmal fahre, mal schauen. Aber Leos Carax finde ich schon verdient für diesen krassen Genre-Mix, den er hier mit Annette abgeliefert hat, was da alles aufgefahren wird, wie das choreografiert ist und so weiter, verschiedene Bildebenen miteinander verbunden werden, finde ich schon in Ordnung, kann man ihm hier schon geben, sonst hätte ich es vielleicht noch Jacques Audiard gegönnt und klar, Verasetta cool, Sean Baker hätte es ja auch kriegen können, aber kann man ihm schon geben, finde ich. Ryosuke Hamaguchi hat mit Drive My Car, der ja auch so ein bisschen sowas, so ein KritikerInnen-Liebling war, viele haben ihn hier positiv erwähnt bei uns im Podcast, Best Screenplay gewonnen. Und das ist sicherlich gut. Ich finde, man hätte ihm vielleicht noch einen herausragenderen Preis geben können. Also ich hätte ihn eigentlich gerne auf den ersten drei Plätzen da noch mitgesehen. Aber auf jeden Fall schön, dass er hier bedacht wurde. Und dann relative Überraschung. Kamera d'Or, das ist für das beste Debüt, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, hat Antonetta Alamat Kusianovic gewonnen für Morina, über den ich vorhin hier im Podcast kurz gesprochen habe. Und ja, finde ich, ist auf jeden Fall in Ordnung, ihr diesen Preis zu geben. Ist ein ganz schöner Film eigentlich geworden. Meine Favorites, ich habe auf Letterboxd noch eine Liste gemacht, kann ich euch unten verlinken. Also bei mir auf Platz 1 wäre Memoria, dann Red Rocket, dann Drive My Car, dann Kau von Andrea Arnold, obwohl ich den nicht ganz gesehen habe. Ne? Also das ist natürlich so ein Platz, der ein bisschen wackelig ist, muss ich nochmal zu Ende schauen, das ging ja zeitlich nicht. Dann habe ich Benedetta, noch über Titan, der dann kommen würde, dann Souvenir Partout, dann Vortex von Gaspar Noé, dann Paris 13th District und dann The Worst Person in the World. Das wären so meine ersten 10. Die ganze Liste könnt ihr auf Letterboxd euch anschauen. Und dann bleibt mir gar nicht mehr so viel dazu zu sagen. Vielleicht nochmal aus meiner Sicht. Ich fand das ganz, ganz toll, dass das geklappt hat. Und muss auch ehrlicherweise sagen, ich bin stolz auch auf mich selber, dass das so kurzfristig dann alles irgendwie hingehauen hat. Und also ich habe ja wirklich halt den Donnerstag, Freitag oder irgendwie so, bevor das Festival dann losging, erst erfahren, dass ich akkreditiert bin, dann musste der Zug gebucht werden und dann musste natürlich der ganze Podcast organisiert werden. Ich glaube, viel, viel länger im Vorhinein geht es auch gar nicht so gut, das zu organisieren, weil die Leute wissen ja gar nicht, wann sie Zeit haben, ne? Also sie können ja gar nicht sagen, ah ja klar, machen wir Freitag um 12, weil das Programm ja zum Beispiel noch gar nicht so früh feststeht, also man noch gar nicht weiß, wann sind denn die Zeitslots, zu denen man überhaupt in einem Podcast auftauchen könnte. Trotzdem ein bisschen vorher anfragen ist wahrscheinlich ganz gut und nicht während das Festival gerade läuft und dann sind die Leute relativ gestresst, also vielleicht mal so 2 Wochen vorher anklopfen ist vielleicht fürs nächste Mal eine ganz gute Idee. Wir haben das ja doch fast dann geschafft, einen täglichen Podcast zu machen, also ein Tag ist mal so ausgefallen, aber dafür gibt's ja jetzt diese Folge noch quasi obendrauf und es ist schwer zu beschreiben, aber es ist ja ein großes Erlebnis und eine große Erfahrung, dass immer mal nur gehört zu haben, wie Cannes ist, und dann tatsächlich dahin zu fahren und merken, ach, das ist ja auch tatsächlich ein ganz schöner Ort. Ach, da kann man ja auch wirklich am Strand rumliegen. ach, es ist ja gar nicht so kompliziert, in die Filme reinzukommen. Oh, die Leute sind ja wirklich total aufgetakelt. Vielleicht hätte ich mir doch einen Anzug mitnehmen sollen und dann nochmal meine Lockdown-Frisur vorher schneiden sollen. Das sind alles so Sachen, die man, glaube ich, dann wirklich nur erfährt, wenn man da ist. Wo sind die Kinos? Wie sind die Laufwege? Wie kommt man überhaupt von A nach B? Und gleichzeitig fand ich es cool, mich nochmal mit ein paar Pressekolleginnen und Kollegen zu vernetzen, die ich vorher noch nicht kannte. Und auch ein paar hier im Podcast, mit denen ich noch nicht vorher die Chance hatte zu sprechen. Das fand ich ganz toll, es waren aber diesmal auch Leute, die bei uns im Discord sind oder für andere kleinere Filmmagazine und Filmblogs unterwegs sind. Trotzdem ist das immer auch so ein bisschen so eine vereinsamende Erfahrung. Also man ist halt ganz viel alleine unterwegs von A nach B und trifft dann mal eine Person, um ein bisschen zu reden und dann nochmal jemanden zwischen Tür und Angel. Irgendwie hat es nicht so gut geklappt, abends mal mit jemandem ab und rum zu hängen, weil immer die Filme so programmiert waren, dass man meistens dachte, abends 22 Uhr, da gehe ich jetzt lieber nochmal rein. Und da musste man halt morgens um 7 wieder aufstehen, um diese Tickets zu buchen. Das führt natürlich zu so einer relativ übermüdeten Existenz, dann ein bisschen wie Tilda Swinton dadurch Memoria durchläuft. Was aber ein bisschen aufgefangen wurde, dadurch, dass ich halt so all in gegangen bin, Social Media mäßig diesmal, also wirklich ganz, ganz, ganz viele Fotos in die Stories und so weiter gemacht habe, dass ihr quasi live verfolgen konntet, wo ich mich gerade aufhalte. Ich habe jetzt nicht so viel mich selber gefilmt beim Essen oder da in der Wohnung oder sowas. Das muss natürlich dann auch nicht alles sein. Aber es haben ja auch schon viele von euch positives Feedback dazu geschrieben, also dass sie wirklich das Gefühl hatten, dieses Jahr durch die Podcasts und durch diese Bilder und die Eindrücke von mir, dass sie auch von außen so das Gefühl hatten, sie waren jetzt ein bisschen in Cannes, sie wissen ungefähr, wie das ist. Und genau das wollte ich eigentlich auch erreichen, um mehr von uns vielleicht auch auf dieses Festival mal zu kriegen oder immerhin nach außen besser darzustellen, wie das da eigentlich so abläuft. Und da muss man wirklich sagen, ist Instagram einfach eine sehr gut bedienbare Plattform dafür. Es haben auch Leute gesagt, kannst du das nicht auch noch auf Twitter verwerten oder auch nochmal in der Mail zusammenfassen? Aber das ist natürlich nochmal viel mehr Arbeitsaufwand. Ne? Bei Instagram kannst du halt einfach direkt auf diesen Knopf drücken, dann ist das Video da hochgeladen und nach 24 Stunden ist es wieder weg. Ich werde aber die ganzen Cannes-Highlights nochmal in die Highlights packen auf Instagram. Dann könnt ihr euch die da nochmal anschauen, diese ganzen Stories, diese ganze Reise dadurch. Und ich fände es eben cool, wenn mehr Leute noch vielleicht da mal hinfahren würden oder sich da mal um eine Akkreditierung bemühen würden, die es vielleicht noch gar nicht auf dem Schirm hatten. Und dafür ist jetzt die Zeit. Also falls ihr Katz finanziell unterstützt, dann könnt ihr bei uns in den Discord und wir werden da am Montagabend schon mal so einen kleinen Hangout machen und Cannes 2022 planen. Denn es ist so, dass schon klar ist, wann das stattfindet. Es kam dann gestern raus, es ist vom 10. Mai 2022, also findet dann wieder im Mai statt, was vielleicht für Kreislauf und Schweißentwicklung ganz gut ist. Vom 10. Mai bis zum 22. Mai findet das statt im nächsten Jahr. Das bedeutet, jetzt sollte man sich nach Airbnbs umgucken, denn jetzt findet man wirklich auch noch günstige. Und wir werden mal schauen und morgen im Discord mal so ein bisschen besprechen, wer hat überhaupt vor, da hinzufahren, für welches Programm, für dieses 3-Tage-Programm oder die ganze Zeit. Ich habe auch schon mal jetzt ein Airbnb angefragt, wo theoretisch noch Leute mit unterkommen könnten. Also vielleicht können wir es tatsächlich schaffen, dass man nächstes Mal so ein bisschen so eine größere Crowd noch ist. Was natürlich auch für den Podcast geil ist, weil ich dann nicht immer in diese Bittstellerposition kommen muss, aber so eine gute Mischung wäre da wahrscheinlich ganz gut. Das habe ich manchmal gedacht beim Podcast von Kritik.de zum Beispiel, dass es natürlich angenehm ist, wenn du wirklich so ein festes Team hast und wirklich dich jeden Tag da treffen kannst. Aber gleichzeitig merke ich auch, ich funktioniere halt komplett gut in diesem stressigen, vielleicht klappt das alles doch nicht Modus. Das ist eigentlich immer genau der Modus, bei dem es dann halt alles irgendwie dann klappen muss und dann kriegt man es auch schon irgendwie hin. Also kann 22 könnte klappen. Wir müssen hoffen, dass dieses Ticketsystem dann immer noch existiert, dass wir die Filme gucken können. Vielleicht nochmal so zur Festivalerfahrung von mir. Das ist für mich, das kann ich glaube ich sagen, das inhaltlich beste Filmfestival gewesen, auf dem ich bisher jetzt war. Ich finde, die Filme waren fast alle ganz gut, also und auf jeden Fall sehenswert. Ich würde sagen, eigentlich jeder Film sogar, den ich da gesehen habe, war sehenswert. Vielleicht Bergman Island von Mia Hansen-Löwe nicht, aber sonst waren die Filme eben auch so schlecht, also wie Flag Day, dass man die auf jeden Fall sich anschauen kann. Ich habe, als ich dieses Letterboxd-Ranking gemacht habe, so gedacht, du fandst eigentlich nichts davon so richtig, richtig fürchterlich. Das war auf anderen Festivals auf jeden Fall anders und ich find's einfach, ne, als jemand, der als Neuling dazu kommt, einfach cool, dass du einen Wettbewerb hast, wo solche Schwergewichte wie Verhoeven und Anderson dann gegen hier Mia Hansen-Löwe und Sean Baker und Vera Settacool und sowas antreten. Sind zu wenig Filme von Frauen auf jeden Fall programmiert gewesen, aber in den Nebensektionen hat man da auf jeden Fall mehr finden können. Ich denke, klar, der Segen, den kann ein bisschen hat, dadurch, dass hier die großen Stars programmiert werden, lässt dann vielleicht so eine gewisse Eintönigkeit oder Eindimensionalität manchmal erkennen, dass wir so viel Altbewährtes sehen, aber ich fand das einfach beeindruckend. Also ich war noch nicht vorher auf einem Festival, wo ich wirklich jeden Tag dachte, boah, es sind zwei oder drei Sachen heute, auf die habe ich total Bock, auf die habt ihr wahrscheinlich total Bock, das ist cool, dass wir darüber reden können. Es fühlt sich irgendwie toll an, eine der ersten Personen zu sein, die die jetzt gesehen haben weltweit, und deswegen hat das einen großen Spaß gemacht, und das Festival an sich ist nicht so aristokratisch und blasiert, wie man es vielleicht denkt, nur kann selbst ist einfach ein teurer Ort. Also das habe ich auf jeden Fall auch nochmal so gemerkt, so ich fahre immer auf diese Festivals und denke dann, oh, diesmal machst du es irgendwie besser, diesmal kochst du immer abends irgendwie so ein bisschen Bulgur oder irgendwas und nimmst das dann nächsten Tag mit ins Kino und man hat überhaupt nicht die Zeit. Also man ist morgens um 7 wach, um die Tickets zu buchen und geht um 1 abends pennen und ja, genau, wenn man Glück hat, kriegt man 5-6 Stunden Schlaf und dann geht's wieder los. Das heißt, man ist dauernd an irgendwelchen Weißbroten aus dem Supermarkt oder von irgendwelchen Ständen dran und zum Softdrinks trinken, also für die Gesundheit ist es nicht so gut, deswegen kann so an sich mega viel Spaß, macht das wahrscheinlich wirklich nur, wenn man reich ist und dann tatsächlich auch essen gehen kann und so weiter, aber ich glaube, wenn wir jetzt mal uns darum bemühen, früh die Wohnung zu buchen und sowas und vielleicht mehrere Leute einfach in so einer WG sind, dann fängt man sich da, glaube ich, nochmal so ein bisschen auf und dann ist es, glaube ich, so ein bisschen entspannter auch noch, aber der Plan vorher zu sagen, ich gucke besonders wenig Filme und entspanne dann hauptsächlich da, ist nicht so ganz aufgegangen, weil das Programm einfach zu gut war für mich und deswegen wollte ich auch viel gucken, obwohl ich, glaube ich, im Gegensatz zu allen anderen KritikerInnen mit 20 Filmen noch so am wenigsten gesehen habe, aber das hat für mich eigentlich ganz gut gepasst. Genau, das war dann, glaube ich, auch die Berichterstattung aus Cannes. Ja, erstes Mal da gewesen. Ich hoffe, ihr hattet da irgendwie Bock dran. Falls ihr Lust habt, dass solche Festivalberichterstattung weitergeht, könnt ihr finanziell unterstützen. steadyhq.com/katz ist die Adresse. Und nach Katz ist natürlich vor Venedig und das ist gar nicht mehr so lange hin. In 2 Monaten geht das Filmfestival da schon los. Und ich bin noch nicht, habe mich noch gar nicht um die Akkreditierung gekümmert, aber ich glaube, es ist nicht so kompliziert. Also ich werde da mal jetzt die E-Mail hinschreiben. Und dann denke ich, dass uns auch da richtige Knaller erwarten und das ein richtig fettes Festival wird, weil man da wahrscheinlich auch noch mal ein paar mehr sogar Hollywood-Dinger noch programmieren wird, glaube ich, um dann mit Venedig und Toronto so einen doppelten Aufschlag zu machen für die nächste Oscar-Saison. Vielen Dank an alle, die hier da waren, die mit mir gesprochen haben, auch obwohl sie nur manchmal wenig Zeit hatten zwischen diesen ganzen vielen Filmen und den Rezensionen, die geschrieben werden mussten und den Radiosendungen, die produziert werden mussten. Schreibt mir gerne, wie ihr das fandet. Sicherlich manche Folgen waren mal ein bisschen länger, manches hat sich mal so ein bisschen wiederholt, aber ich finde, das ist auch gerade so ein bisschen cool, oder? Wenn man von mehreren Leuten dann nochmal hört, welche Filme sind gerade so der Talk des Festivals. Und falls ihr noch mehr Cannes-Berichterstattung hören wollt, dann nochmal eine letzte Empfehlung für den Podcast von kritik.de. Der war auch täglich und da sind sie sogar an manche Themen sogar nochmal so ein bisschen tiefgründiger rangekommen, fand ich, weil sie auch sehr gut eingespielt sind als Team. Deswegen hier nochmal eine große Empfehlung auf jeden Fall für den Podcast von denen. Und damit ist es, glaube ich, auch wirklich mal durch. Jetzt habe ich ja wirklich auch mein Leben. Wie lange war das jetzt? 10 Tage lang nonstop geteilt. Jetzt ist eine kleine Pause vonnöten. Aber am Freitag sprechen wir dann bei Katz schon wieder über First Cow von Kelly Reichardt. Und eine neue Mailbag-Folge kommt in dieser Woche auch, wo Lukas und ich unter anderem über das Buch von Quentin Tarantino sprechen. Das gibt's alles. Ich grüße euch aus Leipzig. Bis zum nächsten Mal. Ciao.